Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit einem sehr internationalen Programm heute. Wir fragen bei Pflegekräften in Brasilien nach, ob sie Lust haben, zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen. Wir machen Halt in Österreich, wo der Kochlehrplan mit ziemlich viel Bürokratie gespickt ist. Und wir gucken in Paris ein paar Leuten über die Schulter, die sich freiwillig zum weltweit größten Diktat angemeldet haben. Mein Name ist Sabrina Loy. Ich nehme Sie gern die nächsten 25 Minuten auf diese Reise mit. Im Sommer haben Hochzeiten ja Hochsaison. Zwangshochzeiten übrigens auch. Statt rosaroter Brille und Schwüre auf ewige Liebe und Treue kann das für Mädchen und junge Frauen bedeuten, raus aus Deutschland, rein in ein Land, das sie sonst vielleicht nur in den Ferien besuchen, in eine Beziehung, eine Ehe mit einem Mann, den sie vielleicht noch nicht einmal richtig kennen. Solche Früh- und Zwangsehen sind auch hier weit verbreitet. Die gemeinnützige Organisation Terre des Femmes versucht dagegen anzukämpfen, unter anderem mit Aufklärungsarbeit an Schulen. Jetzt kurz vor den Sommerferien startet wieder so eine Aufklärungswoche. Elisabeth Gernhardt besucht gemeinsam mit einer Kollegin und Mitarbeitenden der Polizei verschiedene Schulen in Berlin, um eben über Zwangsehen aufzuklären, zu zeigen, welche Warnzeichen es gibt und wie geholfen werden kann. Jetzt ist sie aber erstmal bei mir am Telefon. Hallo Frau Gernhardt.
Hallo, guten Tag.
Bevor wir auf das konkrete Projekt zu sprechen kommen, das jetzt eben an Berliner Schulen startet, können Sie vielleicht sagen, wie weit Zwangsehen auch in Deutschland verbreitet sind?
Also die letzte bundesweite Studie dazu stammt aus dem Jahr 2011, bezieht sich auf 2008 und damals waren rund 3400 Personen von einer Zwangsverheiratung bedroht oder betroffen. Man muss aber dazu sagen, dass auch Zwangsverheiratungen in Deutschland stattfinden. Es ist etwas, was zu 52% im Ausland geplant ist, auch dort vollzogen wird, aber wir wollen mit der Weißen Woche eben auch dafür sensibilisieren, dass auch Eheschließung in Deutschland mit Minderjährigen verboten ist und auch Zwangsverheiratung natürlich einen Straftatbestand darstellen.
Die Aufklärungswoche liegt ja jetzt genau vor den Sommerferien, weil Sie sagen, dass eben genau das die Zeit ist, in denen solche Früh- und Zwangsehen geschlossen werden. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was passiert da in diesen Ferien?
Also zumindest steigert sich das Risiko in den Sommerferien, gegen den eigenen Willen verheiratet zu werden. Einfach, weil man dann 6 Wochen lang aus der Schule raus ist. Das heißt, so dieser Kontakt, dass man irgendwie regelmäßig erwartet wird, dass da eine gewisse Kontrolle ist seitens der Schule, die fällt halt für mehrere Wochen weg. Außerdem ist das natürlich die traditionelle Urlaubssaison. Also es kann eben passieren, dass man diese Reise dazu nutzt, eben zum Beispiel die minderjährige Tochter gegen ihren Willen dann dort zu verheiraten, von dem sie vielleicht etwas vorher ahnte, dass etwas geplant ist, ein größeres Fest vielleicht organisiert wird, aber von dem man sie vielleicht trotzdem dachte, vor Ort noch Nein sagen zu können oder wieder mit zurückfliegen zu können.
Das heißt, diese Mädchen kommen dann nach den Ferien auch nicht zurück in die Schule, oder?
Das kann schon sein, dass sie dann gleich dort gelassen werden, aber es kann trotzdem auch sein, wenn die Mädchen hier verheiratet werden, dass sie eben damit, das ist, man muss sich das vorstellen, eine Früh- und Zwangsverheiratung ist nicht nur ein Moment, wo man vielleicht kurz dazu gezwungen wird, Ja zu sagen, sondern es hat lebenslange Folgen. Die Mädchen werden aus der Schule genommen, können vielleicht keinen Schulabschluss erwerben oder keine höhere Bildung erwerben. Das heißt, sie sind früh an ökonomisch und finanziell viel stärker abhängig von dem Ehemann, was ja auch weitreichende lebenslange Folgen hat. Sie werden vielleicht früher Mutter oder häufiger Mutter, als sie es vielleicht wünschen würden. Und einfach, die werden früh in die Rolle der Ehefrau und Mutter gedrängt. Und ein Stück Kindheit geht damit einher. Und auch dafür versuchen wir zu sensibilisieren in der Weißen Woche, eben zu sagen, es ist nicht nur dieser Moment des Zwangs, sondern es hat weitreichende lebenslange Folgen. Und deswegen muss man das ernst nehmen und sich frühzeitig Hilfe holen.
Und Sie gehen jetzt mit Ihrer Aufklärungsarbeit an Schulen. Warum gerade dorthin? Warum gerade die Schulen?
Also für uns stellen Schulen tatsächlich die elementare Schnittstelle in der Präventionsarbeit dar, weil man muss sich vorstellen, dass Schülerinnen und Schüler aus strengen patriarchalen Familien wirklich sehr stark auch kontrolliert werden, vor allen Dingen Mädchen, dass sie nicht an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen dürfen. Und deswegen sind Schulen daher wichtig, weil eben trotzdem die Schulpflicht gilt. Das heißt, wenn man diese Mädchen aus streng patriarchalen Familien erreichen möchte, kann man das am besten über die Schulen, weil sie dort eben hingehen, weil sie dort die Möglichkeit haben, mit der Schulsozialarbeiterin vielleicht zu sprechen oder ein Plakat zu sehen mit Hilfsadressen oder eben wie im Fall der Weißen Woche zumindest von unserem Angebot zu hören, dass man sich Hilfe suchen sollte und dass es fachspezifische Beratungsstellen zum Thema Zwangsverheiratung gibt.
Das heißt, das sind genau die Sachen, die Sie bei diesen Treffen dann erzählen, die Beratungen, die Sie ermöglichen?
Also wir selbst von TerteFam, wir haben keine Beratungsstelle mehr, aber es gibt in Deutschland verteilt viele fachspezifische Beratungsstellen, die kostenlos und anonym beraten. Und wir möchten einfach dazu sensibilisieren, wenn du ein ungutes Gefühl hast, bitte wende dich frühzeitig entweder an die Schulsozialarbeiterin oder an eine Beratungsstelle. Gleichzeitig möchten wir aber auch dafür sensibilisieren, dass Zwangsverheiratung jeden und jede von uns angeht. Denn es ist eine Menschenrechtsverletzung. Und wir wollen eben dadurch auch Multiplikatorinnen und Multiplikatoren schulen. Denn wenn man nicht selbst bedroht oder betroffen ist, umso besser, da freuen wir uns natürlich sehr. Aber es kann natürlich immer sein, dass man später im beruflichen Kontext vielleicht auch eine Vertrauensperson darstellt und man dann einfach schon helfen kann, indem man sagt, du, das ist verboten in Deutschland, man darf dich nicht minderjährig verloben oder verheiraten, hol dir Hilfe, hier gibt es Beratungsstellen. Allein schon das kann einen großen Unterschied bewirken.
Was können denn vor allen Dingen die Lehrkräfte auch da mitnehmen und was können die tun, vor allen Dingen ganz praktisch?
Wir stellen Unterrichtsbroschüren zur Verfügung, wie man das im Unterricht aufarbeiten kann oder vorbereiten kann, das Thema Früh- und Zwangsverheiratung, und bieten auch Schulungen an für Lehrkräfte. Einfach, dass auch sie wissen, wie sind die gesetzlichen Regelungen in Deutschland, kann ich mich vielleicht auch selbst an Fachberatungsstellen wenden und mich einfach als dritte Person beraten lassen. Und ja, das kann man. Also auch das sind wichtige Botschaften, die wir verbreiten wollen.
Dafür muss eine Lehrkraft ja erstmal auffallen, dass da gegebenenfalls eine Gefahr einer solchen Zwangsverheiratung besteht. Was wären denn für Warnzeichen, die aufhorchen lassen sollten?
Dass das Mädchen streng kontrolliert wird, also auch in der Schule, dass vielleicht vor allen Dingen männliche Familienmitglieder, also zum Beispiel Cousins, Brüder, immer genau schauen, mit wem unterhält sich das Mädchen, dass das Mädchen von der Schule direkt abgeholt wird oder zur Schule gebracht wird, egal wie alt sie ist. Dass sie eben nicht an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen darf, zum Beispiel Klassenfahrten oder Ausflüge. Oder eben auch, wenn sie bedrückt wirkt in letzter Zeit. Ich meine, das ist natürlich ein sehr allgemeines Warnzeichen, aber dass immer auffällt, irgendwie das Mädchen verändert sich gerade oder eben auch der Junge. Und dass vielleicht sowas fällt wie, naja, es ist eine Feier geplant, eine große Feier zum Beispiel im Herkunftsland oder auch zu Hause. Und dass man da zumindest das Gespräch suchen kann. Aber natürlich sind das nur Warnzeichen. Also die können für eine mögliche Zwangsverheiratung sprechen, aber müssen natürlich nicht. Also da gibt kein Schema F. Jeder Fall ist anders.
Und wenn ich so ein Warnzeichen sehe, dann wäre eben der nächste Schritt zum Beispiel eine Beratungsstelle aufzusuchen und zu gucken, was können wir da machen konkret?
Also uns ist ganz wichtig zu sagen, dass man nicht die Eltern kontaktiert in diesem Fall, weil im schlimmsten Fall gefährdet man damit das Mädchen noch viel mehr, weil dann die Eltern eben merken, oh, sie öffnet sich vielleicht, sie versucht sich Hilfe zu holen. Außerdem ist es ja in streng patriarchalen Familien absolut tabu, mit Familienangelegenheiten mit Außenstehenden zu sprechen. Also entweder Vertrauen aufbauen zu der Schülerin, dem Schüler, Möglichkeiten bieten, vielleicht anonym zu surfen und Möglichkeiten bieten, gemeinsam vielleicht eine Beratungsstelle zu kontaktieren. Und dann halt darüber dem Mädchen oder dem Jungen ermöglichen, eben sich Beratung und Hilfe zu suchen. Genau.
Frau Gernhardt, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Elisabeth Gernhardt vom Referat Gewalt im Namen der Ehre bei TerteFam. Die Frauenrechtsorganisation klärt in dieser Woche zusammen mit der Polizei an Berliner Schulen über drohende Zwangsheiraten auf. Annalena Baerbock und Hubertus Heil sind gerade in Brasilien unterwegs. Sie gehen da auf große Werbetour. Die Außenministerin und der Arbeitsminister wollen Pflegekräfte anwerben. Die sind in Deutschland schließlich Mangelware. In Brasilien gibt es dagegen viele gut qualifizierte Fachkräfte, ein bisschen mehr als das Land selbst braucht. Aber haben die Lust herzukommen? Denn auch in Brasilien hat sich längst rumgesprochen, als Pflegekraft in Deutschland zu arbeiten, das kann ziemlich stressig sein. Warum manche trotzdem den Schritt wagen wollen und andere wieder zurückgekehrt sind, das weiß Carsten Wolf.
Beatriz Campusch ist 37 Jahre alt und Notfallkrankenpflegerin in Teresópolis im Bundesstaat Rio de Janeiro.
Meine Arbeit hier ist sehr anstrengend. Ich habe zwei Jobs, damit ich auf meinen Lohn komme. Das sind etwa 60 Stunden pro Woche oder mehr.
Deshalb hat Beatriz sich jetzt entschieden. Im nächsten April wird sie nach Deutschland gehen, zusammen mit ihrer 10-jährigen Tochter. Höhere Löhne sind meist das Wichtigste, wenn man brasilianische Pflegekräfte fragt, warum sie auswandern wollen. Aber auch mehr Sicherheit und bessere Chancen für ihre Kinder können Gründe sein.
Ich will auf der Straße laufen können, ohne Angst überfallen zu werden. Und ich will eine bessere Ausbildung für meine Tochter.
In Brasilien ist Deutschland inzwischen ein bekanntes Zielland. Die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass schon jetzt etwa 2300 brasilianische Pflegekräfte hier arbeiten. Noch sind das wenige, aber ihre Zahl hat sich in den letzten 3 Jahren verdoppelt.
Es ist bekannt, dass es in Deutschland mehr Geld gibt und dass es einfach ist, Jobangebote zu bekommen.
Vanessa Guimarães ist 28 Jahre alt und arbeitet in Juazeiro im Landesinneren von Bahia im Nordosten Brasiliens. Für eine 12-Stunden-Schicht auf einer Kinderstation erhält sie umgerechnet 20 Euro. Zu wenig. Deshalb wird sie ab Oktober in Deutschland arbeiten.
Ich hatte Angebote aus Italien und Kanada. In Italien verdient man nicht genug. Und in Kanada ist der Prozess der Anerkennung etwas länger und viel schwieriger. Anders als in Deutschland.
Der erste Eindruck ist gut. Höhere Löhne, mehr Sicherheit und schnellere Verfahren sprechen für Deutschland als Auswanderungsland. Inzwischen liegt es auf Platz 3 bei der Pflegemigration hinter den USA und Großbritannien. Aber trotzdem kommen längst nicht so viele ausländische Pflegekräfte, wie es offene Stellen gibt. Und einige gehen auch schon wieder enttäuscht zurück. Warum? Das können Pflegekräfte erzählen, die es versucht haben.
Du arbeitest als billige Arbeitskraft und genauso sehen sie dich auch.
Carol Pirat war für 6 Monate in einem Krankenhaus in Süddeutschland. Dann kehrte sie ernüchtert zurück nach Brasilien.
Eine Zwei-Zimmer-Wohnung kostet etwa 1000 Euro. Und solange mein Abschluss nicht anerkannt wurde, habe ich 1400 verdient. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Mit 400 Euro kann man in Deutschland nicht leben.
Den höheren Löhnen stehen also auch höhere Kosten entgegen. Und besonders schockiert hat Carol das Arbeitsklima in Deutschland.
Die Arbeit war sehr hart. Ich habe manchmal 6 Nachtschichten nacheinander gearbeitet, ohne richtige Pausen. Wir waren zu zweit und für 34 Patienten zuständig. In Brasilien konnte ich mich nach der Arbeit immer mal noch mit Freunden treffen. In Deutschland nicht. Da kam ich von der Schicht und wollte nur noch schlafen.
Viele Pflegekräfte beschreiben die Arbeit in Deutschland als extrem belastend. Auch weil der persönliche Umgang unter den KollegInnen ein anderer ist.
Man arbeitet wie ein Hund. Und niemand interessiert es, wie es einem geht. Die Grundhaltung ist eine andere.
Und es gibt noch ein weiteres Problem. Brasilianische Pflegekräfte sind oft höher qualifiziert als Deutsche. Deshalb erleben sie ihre Arbeit in Deutschland erst einmal als Abstieg.
In Deutschland haben Pflegekräfte kaum ärztliche Aufgaben. Sie wechseln vor allem Verbände, geben Medizin und organisieren die Abläufe. Und dann kriegt man ständig gesagt, das muss so sein oder so, aber ohne Begründung. Und ich hatte 10 Jahre Berufserfahrung in Brasilien, hatte das studiert. Dann wurde so getan, als ob ich die Sprache nicht verstehen würde.
Das bestätigen auch ExpertInnen. Dr. Lisa Peppler ist Migrationsforscherin mit Schwerpunkt Pflege an der Berliner Charité.
Hier ist aber das größte Problem tatsächlich die Qualifikation. Brasilien ist es ja so, die haben studiert Pflegefachkräfte. Und in Deutschland machen die examinierten Pflegekräfte alle Aufgaben, aber mit weniger medizinischen Verantwortungsbereichen. Damit ist schon auch häufig Frust verbunden, und zwar auf beiden Seiten.
Gleichzeitig wird die Pflege hier immer stressiger.
Und das ist auch einer der springenden Punkte, wenn es um Anwerbung geht. Die neuen Pflegekräfte, die nach Deutschland kommen, die müssen ja eingearbeitet werden. Aber durch diese unglaubliche Arbeitsbelastung können die gar nicht so eingearbeitet werden, dass sie dann auch tatsächlich zufriedenstellend arbeiten können.
Damit Anwerbung klappt, müssten sich also die Arbeitsbedingungen in der Pflege hierzulande verbessern. Das weiß auch Vanessa. Sie will den Schritt trotzdem wagen.
Deutschland ist für mich nicht das Pflegewunderland. Und es gibt auch noch immer viele Vorbehalte gegen Ausländer. Dieser Traum von einem besseren Leben in Europa, diesen Traum hat hier keiner. Niemand glaubt, dass die Pflege in Deutschland genug gewertschätzt wird. Aber viele wollen trotzdem gehen mit der Chance auf ein besseres Leben. Und wenn es auch nur ein ganz kleines bisschen besser ist.
Carsten Wolf über Pflegekräfte aus Brasilien, die in Deutschland dabei helfen könnten, den Fachkräftemangel zu lindern. Und wir bleiben beim Fachkräftemangel, aber wir wechseln die Branche und das Land. Wir gehen nach Österreich, da klagt das Gastgewerbe über Fachkräftemangel. Ein gutes Rezept dagegen ist ja die Ausbildung. Viele Köchinnen und Köche wären auch durchaus bereit dazu, junge Menschen auszubilden, aber sie dürfen nicht. Der Grund? Sie kochen einfach nicht österreichisch genug.
Es geht um mehr als nur ums Wiener Schnitzel. Es geht um die österreichische Kochkultur.
Und natürlich ist es so, wir haben eine sehr gute Ausbildung in Österreich. Das ist neben Frankreich und Italien, die begehrtesten Köche kommen aus diesen Ländern, weil wir eben so eine tolle Ausbildung haben.
Mario Pulker ist das, gelernter Koch und Obmann der Gastronomen bei der Wirtschaftskammer Österreich. Also mitverantwortlich dafür, dass ein österreichischer Koch auch österreichische Küche kann. Tobias Müller hat auch kochen gelernt in Österreich. Sein Restaurant gehört zu den besten im Viertel. Wiener Schnitzel, Backhändl stehen nicht direkt auf der Karte, irgendwie aber schon, sagt er.
Tori Karage, ja, es ist ein ausgelöstes Hühnchen aus der Schulter, paniert in ausgebackenem Butterschmalz zum Beispiel.
Tori Karage, das ist japanisch. Man könnte die Speisekarte aber auch übersetzen.
Aus Österreich würde man sagen, ein Backhändl mit einer scharfen Mayonnaise. Hochgezogene, selbstgemachte Mayonnaise. Also ist nichts anderes. Ja.
Nichts anderes. Das sehen die in der Wirtschaftskammer allerdings anders. Tobias Müller möchte gern ausbilden, auch Köche, aber der österreichische Ausbildungsplan schreibt fest, nicht beim Japaner. Übrigens auch nicht beim Veganer. Und auch vegetarisch beißt sich mit der Behördenvorgabe bitte zu 70% regionale Gerichte im Lehrplan, und das ist dann vor allem Fleisch. Das stört auch Paul Iwitsch, der sich in Wien vegetarisch einen Michelin-Stern erkocht hat. Er wartet schon lange darauf, dass die Kochlehre in Österreich reformiert wird, auch damit seine Küche nicht kalt bleibt.
Wir in der Gastronomie diskutieren schon lange über Fachkräftemangel und jetzt haben wir die Möglichkeit, riesengroße Chance, Jugendliche wieder anzusprechen für eine vegetarische und vegane Küche. Die Nachfrage ist riesengroß, das merken wir bei unseren Bewerbungen.
Der Nachwuchs, sowohl in der Küche als auch am Gästetisch, will immer öfter vegetarisch oder vegan. Servieren wir es einfach, empfiehlt Iwitsch.
Wir sollten zeigen, welch innovatives Tourismusland wir sind und in die Zukunft schauen. Und vegetarisch, vegan ist einfach Teil dieser Zukunft.
Der formale Antrag, die Lehre am Herd neu auszurichten, liegt auf dem Tisch. Die Gewerkschaft fordert, Wiener Schnitzel soll bleiben, damit die Auszubildenden später möglichst in allen Küchen einen Job finden. Die neuen Köche meinen, machbar. Man könnte den Nachwuchs ja durch die Küchen rotieren lassen. Wobei Tobias Müller versichert, wer aus seinem Gourmet-Japaner kommt, könnte auch Schnitzel. Multikulti-Schnitzel.
Also Wiener Schnitzel können wir, weil wir, wie wir wissen, Japaner können auch gut frittieren. Wir machen unsere japanische Variante. Das Tonkatsu ist einer der beliebtesten japanischen Gerichte. Und Tonkatsu ist nichts anderes wie ein Schnitzel.
Die Unterschiede, nur Geschmacksfragen.
In Österreich wird das Fleisch plattiert, das heißt, es wird dünn geklopft. In Japan ist es also das klassische Tonkatsu vom Schwein und ist eher dickere Schnitte, aber ganz ein zartes Fleisch. Und die Panade ist anders. Also hier nimmt man ja Semmelbröseln. In Japan gibt es Tempura-Flocken, da gibt es Sancho-Brösel. Also es sind verschiedene Brösel, die man dort verwendet, ja, dafür.
Na dann, guten Appetit.
Aber bitte mit möglichst viel Fleisch und möglichst regional. So sieht's der österreichische Kochlehrplan vor. Warum das für viele, die in Österreich gern ausbilden würden, ein Haar in der Suppe ist, hat Wolfgang Fichtel erzählt. So, Heft raus, Diktat. Entschuldigung, ich wollte Sie jetzt nicht erschrecken. Ich weiß, bei manchen geht gleich der Puls hoch, wenn Sie sowas hören. Können Sie sich vorstellen, dass Leute das freiwillig machen? Also Diktate schreiben. Und zwar nicht irgendwie langweilig im Klassenzimmer. Nein, mitten auf den Champs-Élysées, da hat Paris am Wochenende zur Grande Dictée aufgerufen. Zum weltweit größten Diktat. Tausende waren dabei. Einer davon, mein Kollege Wolfgang Landmesser.
Chloe und ihr Freund Emeric stehen in der Schlange und diskutieren über Rechtschreibung. Die junge Informatikerin hat sich intensiv vorbereitet auf La Grande Dictée und die wichtigsten Stolpersteine auf Karteikarten geschrieben.
Ich habe meine alten Französischbücher wieder rausgeholt, um zum Beispiel die Regeln für die Konjugation zu wiederholen. Es gibt viele Übereinstimmungen in der gesprochenen Sprache. Es klingt gleich, aber es wird anders geschrieben.
Als eine von 5000 ist sie per Los ausgewählt worden, von insgesamt 50.000 Bewerberinnen und Bewerbern. Die Challenge hat sie gereizt und der Ort direkt vor dem Triumphbogen am Ende der Champs-Élysées.
Das hat mir schon in der Schule gefallen und ich fand es interessant zu sehen, ob ich das Niveau halten konnte und die Orthographie-Regeln noch beherrschen.
Eine Passion für Rechtschreibung hat auch Randa Ciali. Sie hat sich mit ihrer Tochter angemeldet.
Une obligation de ne pas faire de faute.
Das ist wie eine Verpflichtung, keine Fehler zu machen. Und so geht es meiner Tochter auch.
D'ailleurs ma fille aussi.
Oui, c'est vrai, moi, je trouve ça super important de bien écrire.
Stimmt, das ist nicht nur beruflich wichtig. Ich studiere Kommunikation im Master. Und insgesamt können Rechtschreibfehler auch fatal sein.
Ça peut être fatal en général.
Von morgens um 7 bauen Helferinnen und Helfer die Pulte vor dem Arc de Triomphe auf. 1700 Stück. Es geht um einen Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde.
Le pays, l'endroit, la langue qui réunira le plus de gens en train de faire une dictée ensemble.
Marc-Antoine Chamy ist der Organisator des gigantischen Diktats und Präsident der Gesellschaft, in der die Läden entlang der Luxusallee organisiert sind. L'Oréal, Dior, Louis Vuitton. Oder La
Durie.
Es gibt zwei Monumente in Frankreich, die französische Sprache und Literatur und die Champs-Élysées mit dem Obelisken und dem Arc de Triomphe. Die Idee für solche Riesendiktate hatte der Schriftsteller Rachid Santaki. Ihm geht es vor allem um das Gemeinschaftserlebnis. Er hat aber auch eine Mission. Durch Internet, soziale Netzwerke, Korrekturprogramme, es ist bergab gegangen mit der Orthographie. Aber man kann das bei den Jüngeren wieder mobilisieren, indem man solche Momente schafft. Wir müssen Gelegenheiten wie diese bieten, um wieder zu lernen, korrekt mit der Hand zu schreiben.
Manuskript Grafik.
5 Stunden später sind die Pulte vor den großen Bühnen besetzt. Das erste von 3 Diktaten fängt an. Ganz vorne sitzen Léonore und ihr Freund Marcus, beide 11 Jahre alt. Léonore will herausfinden, ob sie wirklich gut ist in Rechtschreibung.
Parce que j'avais déjà fait une dictée à l'école et j'aimais bien et j'avais envie de voir si j'étais bonne en orthographe.
Und Marcus fand spannend, beim größten Diktat der Welt mitzumachen.
Puisque c'est déjà la plus grande dictée du monde.
Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes?
Dann ist es soweit. Justin Trapinard, Moderator einer bekannten Literatursendung im französischen Fernsehen, diktiert einen Klassiker. Alphonse Daudet, Briefe aus meiner Mühle. Einmal zum Kennenlernen, das zweite Mal zum Schreiben, das dritte Mal zum Korrigieren. Ein schwerer Text über das Zeitalter der Päpste in Avignon.
L'heureuse ville, point d'exclamation, final.
Erleichterung, als es endlich geschafft ist. Auch bei Léonore und Marcus. Klar haben sie viele Fehler gemacht.
22. Das war am meisten Wörter, die ich nicht kannte. Und einmal habe ich ein Wort nicht gut verstanden.
Sagt das Mädchen, das eine deutsche Mutter hat. Sehr, sehr schwer der Text, fand auch ihr Schulfreund Marcus.
Il y avait des mots que je connaissais pas du tout. C'était la première fois que je les voyais.
Trotzdem nur 14 Fehler.
Une erreur.
Der beste Teilnehmer hat sogar nur einen Fehler gemacht. Und Chloé, die wir vor dem Diktat getroffen haben, schwebt mit fantastischen 2 Fehlern von den
Champs-Élysées.
Die größten Fallen habe ich umschifft, aber den Bindestrich bei TikTok habe ich weggelassen und Papst nicht groß geschrieben.
La Grande Dictée mit so vielen Menschen ringsherum und der guten Stimmung. Für sie war das ein tolles Erlebnis.
L'expérience sociale, tout le monde autour, la bonne ambiance, etc. C'était vraiment, vraiment cool.
In Nordrhein-Westfalen ist vor einem guten Monat ein Datenleck aufgefallen. Plötzlich waren Daten tausender Lehrkräfte online offen einsehbar. Ihre Adressen und Telefonnummern zum Beispiel. NRWs Bildungsministerin Dorothee Feller hatte damals gesagt, gerade erst von der Schwachstelle erfahren zu haben. Jetzt stellt sich raus, das betroffene Institut hatte dem Ministerium schon vor Monaten geschrieben, dass es Probleme gibt. Das Schreiben ist aber offenbar nicht bis zur Ministerin vorgedrungen. Mittwoch will sich Dorothee Feller jetzt dazu äußern. Über die Entwicklung berichten wir dann natürlich hier bei Campus und Karriere. Die heutige Ausgabe Ihres Bildungsmagazins geht damit zu Ende. Mein Name ist Sabrina Loy. Schön, dass Sie dabei waren.